Zip FM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, grazia plena.
Zip FM.
Das Infomagazin der Freien Radios.
Hallo und willkommen zu Zip FM, dem Nachrichtenmagazin der Freien Radios im deutschsprachigen Raum. Heute am Mittwoch, dem 18. Mai 2011. Das heutige Zip FM ist zusammengestellt und moderiert von Bermudafunk, dem Freien Radio für Mannheim und Heidelberg. Heute im Zip für euch die folgenden Themen. Bayerischer Flüchtlingsrat protestiert gegen Abschiebungen nach Syrien. Eine Bewertung der Ergebnisse der Reaktorsicherheitskommission zu den deutschen Atomkraftwerken, die nach der Reaktorkatastrophe von Fukushima eingesetzt wurde. Befürchtungen beim WHO-Gipfel in Genf? Bekommt die Pharmaindustrie größeren Einfluss auf die WHO? Und Atomforum. Gestern gab es in Berlin zahlreiche Aktionen gegen das Atomforum, dem jährlichen Lobbytreffen der Atomindustrie. Was genau in Syrien momentan passiert, kann der Rest der Welt nur erahnen. Die syrische Regierung hat das Land seit Wochen für die internationale Presse gesperrt. Ins Internet gestellte Amateurvideos lassen aber den Schluss zu, dass die Proteste Oppositioneller aufs Brutalste niedergeschlagen werden. Von 800 ermordeten Zivilistinnen und ca. 8000 Verletzten ist inzwischen die Rede. Bayern hat daraufhin die sogenannte Rückführung von syrischen Flüchtlingen vorübergehend ausgesetzt. Die Oppositionsparteien im Landtag sind sich aber zusammen mit der FDP einig, dass ein Abschiebestopp nach Syrien auf Dauer eingehalten werden muss. Während am 17. Mai im Landtag nochmal über das Thema diskutiert wurde, übte der Bayerische Flüchtlingsrat mit Protestaktionen diese Woche weiterhin Druck auf die CSU aus. Tobias Lindemann von Radio Z aus Nürnberg sprach am Montag mit Tobias Klaus vom Flüchtlingsrat und wollte zu Beginn wissen, warum die vorläufige Aussetzung der Abschiebung nicht reicht.
Unserer Meinung nach muss ein formaler Abschiebestopp her. Es ist einfach ein juristischer Unterschied, ob einfach nur die Abschiebungen ausgesetzt werden oder ob auch tatsächlich festgestellt wird, dass die Lage zu gefährlich ist, um Menschen dorthin abzuschieben. Der zentrale Unterschied ist, dass bei einem richtigen Abschiebestopp für 6 Monate keine Abschiebungen vollzogen werden können. Also nicht vom einen Tag auf den anderen die Leute wieder gefährdet sind und zum anderen, dass Menschen unter Umständen darüber auch eine Aufenthaltserlaubnis bekommen können. Im Landtag wurde bereits im Innen- und Verfassungsausschuss über das Thema abgestimmt. Dort ist es an den Stimmen der CSU gescheitert. Wenn jetzt morgen alle Fraktionen genauso entscheiden, also auch die FDP wieder für einen Abschiebestopp im Plenum des Bayerischen Landtags stimmt, haben wir eine Mehrheit und der Abschiebestopp geht durch.
Mit welchen Argumenten verwehrt sich denn die CSU gegen den Abschiebestopp?
Ja, die CSU sagt ganz klar, wir wollen kein Zeichen setzen, dass syrische Flüchtlinge hier in Bayern Schutz erhalten, also Aufenthaltserlaubnisse, und man will einfach vermeiden, dass syrische Flüchtlinge hier nach Bayern kommen und Schutz suchen. Das hat einfach was damit zu tun, dass man keine Anreize schaffen will, wie es die CSU sagt, dass Flüchtlinge aus Syrien in Bayern Asyl beantragen.
Die Argumentation der CSU steht ja eigentlich ziemlich im Widerspruch zur Asylgesetzgebung, also zum Grundrecht auf Asyl. Ist sowas überhaupt rechtlich haltbar, so zu argumentieren?
Naja, Sie können natürlich argumentieren, wie Sie wollen. Meiner Meinung nach ist das grundsätzliche Problem nicht nur beim Land Syrien, sondern auch bei Ländern wie Irak oder Afghanistan, dass der Duldungsstatus, also der Schwebezustand, bei dem man jederzeit abgeschoben werden kann, als Schutzstatus missbraucht wird und dass nicht einfach gesagt wird, wie es eigentlich sein müsste. Diese Personen kriegen eine Aufenthaltserlaubnis als Bürgerkriegsflüchtlinge, kriegen hier die Chance zu arbeiten und kriegen dann auch die Chance, einen Daueraufenthalt zu erwerben. Das ist das grundsätzliche Problem. Das ist aber nicht ein Problem speziell der CSU, sondern es ist ein bundesweites Problem.
Euch liegen ja Berichte vor, wie es Leuten ergangen ist, die nach Syrien zurückgeschickt wurden. Welche konkreten Fahnen sind denn die von der Abschiebung Bedrohten ausgesetzt?
Also zum einen gibt es einfach grundsätzlich für alle Menschen, die in Deutschland mal einen Asylantrag gestellt haben, die große Gefahr, dass sie wegen der Beschmutzung des Ansehens Syriens im Ausland verurteilt werden. Es gibt eine Haftstrafe von circa 2 Jahren in Syrien und das bedeutet in syrischen Gefängnissen Folter. Und davon sind zunächst alle betroffen. Gleichzeitig besteht insbesondere für die kurdischen Flüchtlinge, aber auch andere Minderheiten die Gefahr, dass sie in Syrien aufgrund ihrer Volkszugehörigkeit nicht nur diskriminiert und ausgeschlossen werden, sondern auch faktisch entrechtet und vom Geheimdienst drangsaliert werden. Und das große Problem ist, dass ja die Fälle, in denen schon Abschiebungen stattgefunden haben, gezeigt haben, dass mehrere Personen direkt nach der Abschiebung inhaftiert wurden. Also dass erwiesen ist, dass nicht ordentlich geprüft wurde, welche Gefahr den Leuten in Syrien droht. Und das ist spätestens der Zeitpunkt, wo man sagen muss, es muss einen Abschiebestopp her, die Verfahren müssen neu aufgerollt werden und es braucht einen generellen Abschiebestopp.
Ihr werdet am Freitag auf einer Pressekonferenz auch syrische Flüchtlinge zu Wort kommen lassen, denen droht, bald wieder dorthin zurückgeschickt zu werden. In welcher emotionalen Lage befinden die sich denn?
Ja, zunächst sind natürlich die betroffenen Personen im Moment in großer Sorge um ihre Angehörigen, aber natürlich auch in Angst um ihre eigene Situation. Es gibt zwar die vorläufige Aussetzung der Abschiebung, rein juristisch sind aber Abschiebungen jederzeit wieder möglich. Und die helle Panik, sage ich mal, ist jetzt etwas abgemildert, dadurch, dass es diesen vorläufigen Abschiebestopp gibt. Aber natürlich haben die Leute Angst um ihre Zukunft und Angst um ihre Angehörigen, die im Moment in Syrien noch sind.
Zwischen Deutschland und Syrien besteht ein Rückübernahmeabkommen für Flüchtlinge aus dem Jahr 2009. Muss man dieses Abkommen aufgrund der aktuellen Entwicklungen in Syrien insgesamt neu bewerten?
Dieses Abkommen hätte meiner Meinung nach nie in Kraft treten dürfen. Das Abkommen basiert darauf, dass auch der syrischen Seite von deutscher Seite Zugeständnisse beispielsweise bei der Geheimdienstkooperation gemacht wurden und solche Kooperationen mit Folterstaaten dürfen überhaupt nicht eingegangen werden. Und natürlich muss man spätestens jetzt, nachdem die Lage so verschärft wurde, dieses Abkommen außer Kraft setzen und vollständig kündigen.
Die Bundesregierung hat die Reaktorsicherheitskommission mit dem weltweit besten Stresstest beauftragt. So zumindest der mediale Verkauf des gestern präsentierten Gutachtens. Der härteste Stresstest der Welt? Ist die Reaktorkommission zu so etwas überhaupt in der Lage? Das fragte Radio Dreieckland aus Freiburg Jochen Stey von ausgestrahlt.de.
Es gab überhaupt keinen Stresstest. Also es gab überhaupt keine Tests wirklich vor Ort, sondern was die Kommission gemacht hat, sie hat Fragen aufgeschrieben und hat die an die AKW-Betreiber geschickt und die haben diese Fragen schriftlich beantwortet. Also alles, was der Kommission jetzt vorliegt, sind Informationen, die von den Betreibern stammen. Es gibt also keine unabhängige Überprüfung. Dazu kommt, dass die Kommission selbst auch sich zusammensetzt aus Vertretern der Stromkonzerne, aus Vertretern zum Beispiel von Areva, also dem Reaktorbauer, dem französischen und einigen Ingenieurbüros, die davon leben, dass sie Aufträge von AKW-Betreibern bekommen oder von Aufsichtsbehörden, die also davon leben, dass es Atomkraftwerke gibt, die in Betrieb sind und von daher ein gewisses Eigeninteresse daran haben, dass die auch weiterlaufen. Das macht das so schwierig.
Schleswig-Holstein hat gesagt, das sei eine viel zu kurze Frist gewesen, von der Atomaufsicht her gesehen, um von den Betreibern überhaupt Antworten sogar zu bekommen. Selbst wenn man das Verfahren nochmal anguckt, also dass es nur auf Auskünften der Veranstalter bedeutet, ist es ja eine richtige Umkehrung auch des Verhältnisses. Die Atomaufsicht ist ausschließlich angewiesen auf die Betreiber selbst.
Ja, das ist richtig. Ich meine, das mit der Zeit ist natürlich ein zweischneidiges Argument. Es gibt natürlich auch unsererseits ein Interesse, dass jetzt schnell auch eine Entscheidung fällt über die Atomkraftwerke. Eben auch die neuen, die ja laut Bundesregierung jetzt nicht erstmal runtergefahren wurden. Auch die sind ja gefährlich. Von daher gibt es schon Interesse, auch schnell zu Ergebnissen zu kommen. Das ist die eine Seite. Aber die andere Seite ist natürlich, wer schaut dann drauf und wer beurteilt das? Und selbst das Bundesumweltministerium selbst hat noch vor einigen Jahren gesagt, dass die große Betreibernähe, zum Beispiel des TÜV, der auch prominent vertreten ist in dieser Kommission, dass das die Qualität und Unabhängigkeit der Begutachtung beeinträchtigt. Ja, weil auch im TÜV wiederum haben die großen Stromkonzerne viel mitzureden.
Ausgangsfragestellung, nämlich die Fragestellung Naturereignisse, Ausfall der Stromversorgung. Ist denn das nicht zumindest eine korrekte Fragestellung gewesen?
Naja, das ist eine Frage, aber andere Fragen, das ist ja auch das, was die Atomaufsicht in Schleswig-Holstein jetzt bemängelt hat, sind zu kurz gekommen. Gerade die Frage des Flugzeugabsturzes ist nicht nochmal überprüft worden. Wobei es ist ja auch ein bisschen absurd, weil gerade die Tatsache, dass selbst die sogenannten modernsten Reaktoren, die auch schon weit über 20 Jahre alt sind, dass die dem Absturz zum Beispiel eines vollgetankten Airbuses der neuesten Größenordnung nicht standhalten, das ist allgemein bekannt. Mhm. Und wenn man das nun als Kriterium anlegt, dann ist eigentlich ganz klar, was rauskommen muss heute bei diesem Gutachten der Kommission, nämlich dass keines der 17 Atomkraftwerke weiterbetrieben werden kann. Auch die Kernschmelze ist nirgends völlig auszuschließen. Auch das als Kriterium angenommen bedeutet Stilllegung aller AKW sofort. Nur ich befürchte, dass genau das eben nicht die Fragen sind, die die Kommission gestellt hat, und entsprechend auch nicht solche Antworten bekommt.
Nun sagt ja selbst TEPCO mittlerweile zum Reaktor 1 von Fukushima, da scheint die Kernschmelze so weit vorangeschritten zu sein. Sie glauben, dass es sogar auf dem Reaktorboden und vielleicht sogar auch zu Löchern geführt hat. Also das heißt, es ist ja dieser vorzusorgende Kernschmelzunfall ist natürlich was Relevantes. Ist das etwas, was diese Kommission auch nur ansatzweise beurteilen könnte vor dem Hintergrund jetzt auch von Fukushima?
Es ist immer die Frage, von welcher Seite man drauf guckt. Eine wirklich gründliche Überprüfung eines Atomkraftwerks auf diese Fragen, das wurde jetzt auch schon kritisch angemerkt, dauert eigentlich 1,5 Jahre. Mhm. Ja, also wenn man wirklich vor Ort geht und die ganzen Sicherheitssysteme durchcheckt, das lässt sich nicht in der kurzen Zeit machen. So. Andererseits sind bestimmte Dinge einfach bekannt und klar in der Fachwelt. Also jeder weiß das. Auch die Bundeskanzlerin als Physikerin, als ehemalige Bundesumweltministerin weiß es, dass bestimmte Risiken nicht auszuschließen sind, auch in den neuesten Atomkraftwerken. Das muss man gar nicht nochmal vor Ort nachprüfen, das ist bekannt. Das liegt am Design dieser Anlagen. Das sind grundlegende Mängel, die auch nicht zu beheben sind technisch. Und von daher, von der Seite betrachtet, hätte man sich jetzt diesen ganzen Zirkus um die Reaktorsicherheitskommission auch sparen können und gleich sagen können, wenn wir die Risiken jetzt neu bewerten wollen als Bundesregierung, dann müssen wir uns von allen 17 Atomkraftwerken auch verabschieden.
Mhm. Dies will offensichtlich die Bundesregierung trotz und alledem noch nicht. Und sie will möglichst viel Zeit gewinnen. Ist das die Schlussfolgerung daraus? Auch aus dieser Studie dann?
Ich glaube, am Ende wird es eine politische Entscheidung sein, wie viele Atomkraftwerke jetzt wirklich stillgelegt werden und wie lange die anderen noch laufen werden. Das ist ein Machtkampf, der da gerade stattfindet. Da mischen die Stromkonzerne massiv mit. Da gibt es natürlich auch einen Wirtschaftsflügel in der Union und so weiter. Und der Witz ist, dass jetzt diese Kommission eigentlich gezwungen war, Kriterien zu finden, die dann genau die Trennlinie abbilden, an der dieser Machtkampf gerade sich entscheidet. Also wenn jetzt die Bundesregierung politisch entscheidet, zum Beispiel die 8 Ältesten sollen nicht wieder ans Netz, die anderen aber durchaus noch Jahre weiterlaufen, dann braucht sie von dieser Kommission ein Gutachten, was genau das belegt. Ja, sagt, die Alten sind nicht sicher, die Neuen sind angeblich sicher. Weil ging es rein nach wissenschaftlichen Kriterien, dann, wie gesagt, sind alle 17 fällig. Also die große Kunst dieser Gutachter ist es jetzt, ein Kriterium zu finden, was die politisch geopfert werden sollen, die Kraftwerke jetzt sozusagen als schlecht darstellt und die anderen als gut.
Eine Woche lang diskutieren Vertreter von 193 Ländern die Zukunft der Weltgesundheit. Vorgestern begann in Genf der 64. Gipfel der UNO-Weltgesundheitsorganisation, der WHO. Das Ziel der internationalen Konferenz ist unter anderem, eine weitgehende Reform der Institution durchzuführen. Entwicklungsorganisationen wittern darin eine große Gefahr für die Unabhängigkeit der Organisation. Laut ihnen könnte der Einfluss der Pharmaindustrie noch stärker werden und das auf Kosten der armen Länder. Die Details in einem Bericht von Michael Spahr von Radio Rabe aus Bern.
Bundesrat Didier Burkhalter eröffnete gestern die 64. Weltgesundheitsvollversammlung. Er versprach in seiner Rede, die Schweiz würde die Reformen der WHO unterstützen. Diese Reformen bergen laut der Entwicklungsorganisation Erklärung von Bern aber große Risiken, wie Patrick Duchisch ausführt.
Weil jetzt zurzeit immer weniger flexible Fonds oder Finanzierung bekommt von den Mitgliedstaaten. Und da ist eben die Gefahr, dass je nachdem, wie die Rolle von der WHO beschränkt wird, dass es eben die Privatwirtschaft und die Industrieländer Interesse verteidigt.
Konkret wird befürchtet, wenn weniger öffentliche Finanzierung da ist, macht sich die Organisation abhängig von den privaten Anbietern im globalen Gesundheitsgeschäft. Laut der Entwicklungsorganisation Erklärung von Bern könnte die WHO immer stärker unter die Vormundschaft der Pharmaindustrie kommen.
Im Moment ist wichtig, dass die WHO absolut unabhängig bleibt und vor allem für alle Entwicklungsländer. Die WHO ist ein Ort, wo die Entwicklungsländer eine Stimme haben. Wenn jetzt die Privatwirtschaft immer mehr finanziert, kann sie natürlich auch ihren Einfluss und ihre Interesse im politischen Agenda zufügen. Und das ist eben die Gefahr. Also wir haben gesehen, zum Beispiel in den letzten Weltgesundheit-Assemblies, dass die Entwicklungsländer immer mehr gegen die Industrieländer sich wehren, weil sie haben ja auch ihre eigenen Bedürfnisse, was Gesundheit betrifft. Und diese Bedürfnisse sind nicht immer die von der Pharmaindustrie.
Die Biodiversitätskonvention, die letztes Jahr im japanischen Nagoya verabschiedet wurde, ist ebenfalls ein Thema bei der WHO-Vollversammlung. So soll das Wissen über Grippenviren zwischen allen Ländern ausgetauscht und damit der Zugang zu Impfstoffen verbessert werden. Auch hier bemängelt Patrick Durisch von der Erklärung von Bern, dass die Schweiz die Pharmaindustrie und deren Patente schützt, statt die Konvention umzusetzen, die sie selber eigentlich unterschrieben hat.
Die Biodiversitätskonvention sagt ganz genau, dass man, wenn man Zugang zu genetischen Ressourcen hat, dann muss man auch die Nutzen teilen. Und das war genau der Fall mit den Grippenviren. Die Entwicklungsländer während der aviären Influenza haben die Grippenviren ausgetauscht, aber die Impfstoffe wurden in den Industrieländern produziert. Und die wurden unter den reichen Ländern ausgeteilt. Und die armen Länder hatten nur ein paar Impfstoffe, aber nicht genug, um ihre ganze Bevölkerung zu impfen.
Ob sich die Anliegen der armen Länder gegenüber den Interessen der Pharmaindustrie trotzdem noch durchsetzen können, wird sich spätestens in einer Woche zeigen. Bis dann nämlich dauert die 64. WHO-Vollversammlung in Genf.
Kommen wir erneut auf das Thema Atomkraft zurück. 2 Monate nach Beginn der Reaktorkatastrophe von Fukushima trifft sich die Atomlobby zu ihrer Jahrestagung der Kerntechnik im Berliner Kongresscenter in Mitte, begleitet von vielfältigen Protesten. Seit Sonntag, dem 15. Mai, existiert ein Camp auf dem Alexanderplatz. Dort tagt das Anti-Atom-Forum. Gestern wurde die Jahrestagung der Kerntechnik von Atomkraftgegnern zeitweise blockiert. Trotz schlechten Wetters und einer sehr kurzen Mobilisierungszeit beteiligten sich etwa 150 bis 200 Menschen an der Blockade, so dass die Teilnehmerinnen der Konferenz zeitweise nur schwer in das Kongresszentrum gelangen konnten und sich Sprechchöre und Pfeifkonzerte anhören mussten. Kurz vor Beginn der Blockaden sprach Radio Dreieckland aus Freiburg mit Luca Köppen, einem Sprecher des Bündnisses Atomforum Blockieren, unter anderem über die Organisationsstrukturen des Bündnisses.
Es gibt diese Berliner Vollversammlung, das ist eigentlich eine sehr nette Runde von Gruppen, die sich seit den Ereignissen von Fukushima regelmäßig treffen, um zu überlegen, was man gegen Atomkraft im Moment tun kann. Und eine Sache, die daraus entstanden ist, sind diese ganzen Aktionen hier gegen das Atomforum. Da gehört das Blockieren dazu, da gehörte auch die Demo gestern dazu und da gehört vor allen Dingen auch dieses Camp hier mitten auf dem Alexanderplatz dazu, wo wir mit irgendwie Kulturprogrammen und Workshops und vielen Redebeiträgen versucht haben, auch mal so ganz breit die Öffentlichkeit zu erreichen, weil wir einfach mitten im Zentrum von der Stadt sozusagen für 4 Tage hier Platz haben, um das Thema zu bearbeiten. Und dann gibt es natürlich immer noch viele andere Aktionen, die jetzt nicht direkt aus dem Kreis von uns kommen. Es gab ja auch Aktionen gegen das Besucherzentrum von Vattenfall und solche Sachen.
Atomforum blockieren. Wer oder was ist denn eigentlich das Atomforum? Was wird da blockiert?
Also das Atomforum ist eine Einrichtung, in der sich die gesamte Atomindustrie, also alle ökonomischen Interessensvertreter der Atomlobby mit Medien und Vertretern aus Politik treffen, um die Märchen von der sicheren und sauberen Energie weiter zu erzählen und sich zu überlegen, wie sie sich strategisch so positionieren können, dass ihnen die Katastrophe von Japan möglichst nicht den letzten Stoß versetzt, sondern dass sie sich halt wieder zurück ins aus der Verantwortung rausstehlen können. Das ist zumindest das Programm diesmal. Das heißt, es ist im Grunde genommen, wenn man es runterbricht auf einen Satz, ist es genau das, was wir immer am Atomstaat kritisieren. Also diese Klüngelei und geheime Absprachen hinter verschlossenen Türen von Politik und Wirtschaft.
Also Stichworte Filz, Stichworte auch Mafia, kann man das sagen.
Richtig.
Also Thema ist jetzt nicht Fukushima, da gibt es auch wieder Neuigkeiten, dass die Lage doch noch mal um einiges schlimmer ist, als bisher bekannt geworden war. Ja. Aber zurück nach Berlin. Ihr hattet gestern eine Demonstration, trotz strömenden Regens. Soll die ganz gut gewesen sein, heißt es hier auf eurer Webseite?
Ja. Also man muss natürlich schon sagen, wir hätten uns mehr Leute gewünscht, das ist ganz klar. Also wir waren, ich würde mal tippen, ich weiß nicht genau, was da steht, ich schätze mal sowas zwischen 1 und 2.000 Leuten. Das war bei dem katastrophalen Wetter schon ziemlich gut und trotzdem wäre es natürlich schön gewesen, wenn wir dreimal so viele Leute gewesen wären. Ein bisschen, denke ich, liegt auch daran, dass wir ja den Erfolg erreicht hatten, dass das Atomforum sein Gala-Dinner, was am Montagabend im Kosmos-Kino hätte stattfinden sollen, abgesagt hat. Und das laut Polizei zumindest aufgrund der von uns angekündigten Kundgebung, die nämlich eigentlich der Abschluss dieser Demo hätte sein sollen. Deswegen ist sozusagen das direkte Ziel von der Demo ist unserem Erfolg zum Opfer gefallen, wenn man das mal positiv ausdrückt. Und wir sind dann einfach zum Alexanderplatz gegangen und haben auf dem Weg noch Station gemacht an verschiedenen Stellen, die mit Atomlobby zu tun haben und haben dann hier auf dem Alexanderplatz noch 2-3 Stunden schön zusammen getanzt und unseren Protest so zum Ausdruck gebracht.
Heute ist eine Blockade angekündigt. Ab 10.30 Uhr soll dann das Atomforum blockiert werden. Da seid ihr wahrscheinlich jetzt in den Vorbereitungen dazu.
Ja, also wir haben das schon die letzten Wochen, wurde das von verschiedenen Leuten vorbereitet. Das sieht jetzt gerade so aus, dass sich hier die Leute sammeln langsam auf dem Alexanderplatz. Das Berliner Kongresszentrum, wo das Forum sich trifft, ist in Sichtweite. Wir haben eine Mahnwache direkt gegenüber angemeldet. Allerdings muss man auch sagen, die Polizei ist ebenfalls dabei, sich vorzubereiten. Die haben schon seit 2-3 Tagen das komplette Berliner Kongresszentrum mit Hamburger Gittern umstellt. Und wir werden natürlich entschlossen versuchen, diese Tagung zu stören oder zu blockieren. Aber wie die Erfolgsaussichten sind, das jetzt wirklich langfristig zu blockieren, das schätze ich jetzt eher nicht so wahnsinnig gut ein.
Hauptziel ist ja vor allem auch nochmal Aufmerksamkeit auf diese mafiösen Strukturen zu lenken, oder?
Richtig. Also wir haben einfach auch festgestellt, dass ganz viele Leute dieses Atomforum überhaupt nicht kennen. Und eine Idee von uns ist eben auch gewesen zu sagen, okay, wir wollen mal klar machen, dass Atom, Anti-Atom oder Atom-Lobby-Veranstaltungen, das ist nicht nur der Castor, der natürlich das Zentrum des Widerstands ist und den jeder kennt, sondern es gibt eben auch in Berlin, mitten in der Zeit, wo dieser GAU gerade am Laufen ist, trifft sich die Atomlobby um ihre mafiösen Strukturen irgendwie am Laufen zu halten. Und das, denke ich, ist uns schon gelungen. Also die Berichterstattung war schon gut. Und ich denke, durch dieses Camp hier auf dem Alexanderplatz haben wir auch eine ganz gute Öffentlichkeit erreicht und hoffen einfach, dass wir den Druck erhöhen, dass die Atomlobby in ihrer Legitimationskrise bleibt und dass wir auch vor allen Dingen klar gemacht haben, wo immer sich die Atommafia ab jetzt trifft, ob das hier ist oder ob sie sich dann im Herbst nochmal treffen oder ob sie versuchen, ihre Kraftwerke wieder hochzufahren. Wir werden auf jeden Fall da sein und entschlossen unseren Protest zum Ausdruck bringen. Und ich glaube, das haben Sie schon auch mitbekommen jetzt.
Wer sich jetzt weiter informieren möchte über euch, auch über das Atomforum, welche Möglichkeiten gibt es da?
Die einfachste Möglichkeit erstmal ist, wie meistens, das Internet. Da gibt es eine Seite, die heißt atomforum-blockieren.de. Also einfach das Motto der Veranstaltung atomforum-blockieren.de. Da sind Hintergrundinformationen zum Atomforum drauf. Da sind auch noch Links zu Seiten von den Gruppen, die daran beteiligt sind. Und wir werden die Seite, denke ich, auch weiterlaufen lassen, weil wir befürchten, dass das nicht das letzte Mal ist, dass das Atomforum sich trifft. Und deswegen wollen wir auch weiterhin diese Webseite füttern. Und ich denke, von der aus kommt man gut weiter. Und ansonsten wird es ja in den nächsten Monaten noch diese Brockdorf-Aktion geben. Darüber kann man sich dann sicherlich auch informieren. Ist vielleicht für andere Leute einfacher, dahin zu fahren.
Wie geht es bei euch weiter? Heute wird blockiert. Was passiert danach?
Also heute wird die Blockade sein und dann gibt es hier noch Bühnenprogramm bis Donnerstag. Also so lange, wie das Forum auch geht. Wir haben hier immer noch zahlreiche Redebeiträge und Musik und für Leute, die jetzt im Einzugsbereich von Berlin sind, kann man es eigentlich als einen Besuch auf jeden Fall empfehlen, weil es schon eine einmalige Sache ist, dass hier mitten auf dem Alexanderplatz, was eigentlich so ein richtiger Kommerztempel irgendwie ist, mit riesen Kaufhäusern und alles voller Handyläden, und wir stehen da mittendrin mit unserer Fokü und unserer Bühne und machen hier mal ein ganz schönes Kontrastprogramm. Es gibt sogar abends dann, weil wir ja wegen Ruhestörungen erst, also ab 10 keine Musik mehr haben dürfen laut, haben wir eine Silent Disco über Kopfhörer und Sender, wo die Leute sich dann Kopfhörer ausleihen können und dann weiter tanzen können, ohne dabei Lärm zu verursachen. Das ist wirklich eine sehr schöne Sache. Das ist so die nächsten 2 Tage hier auf jeden Fall noch angesagt.
Soweit Luca Köppen vom Bündnis Atomforum Blockieren. Weitere Informationen findet ihr im Internet auf der Seite von atomforum-blockieren.de. Und soweit auch das ZIPFM für heute. Die gesamte Sendung und auch die einzelnen Beiträge dieses ZIPs sowie vieles mehr findet ihr auf der Website freie-radios.net. Die Beiträge heute im ZIP waren: Bayerischer Flüchtlingsrat protestiert gegen die Abschiebung nach Syrien, eine Bewertung der Ergebnisse der Reaktorsicherheitskommission zu den deutschen Atomkraftwerken, Befürchtungen beim WHO-Gipfel in Genf, bekommen die Pharmaindustrie größeren Einfluss auf die WHO, und, gerade gehört, Atomforum. Gestern gab es in Berlin zahlreiche Aktionen gegen das Atomforum, dem jährlichen Lobbytreffen der Atomindustrie. Das heutige ZIPFM wurde zusammengestellt und moderiert vom Bermudafunk, dem freien Radio für Mannheim, Heidelberg und die Rhein-Neckar-Region. Das nächste ZIP könnt ihr dann morgen hören, wie gewohnt im freien Radio in eurer Region oder eben im Internet unter www.freie-radios.net.